ARD.
Im Frühjahr 2024 bekomme ich eine Nachricht von jemandem, dem ich vertraue.
Neuigkeiten aus Beirut. Es sieht so aus, dass LK am 23. April gestorben ist.
LK, das steht für Laila Kadi, eine alte Freundin von meinem Onkel Robert Pfeffer. Er wurde 1979 in Beirut ermordet. Hi, ich bin Kilian Pfeffer und ich versuche, die Hintergründe dieses Mordes aufzuklären. Laila Kadis Briefe tauchen in den Unterlagen auf, die ich bekommen habe. Von Anfang an dachte ich, dass ich mal mit ihr sprechen muss. Wie wichtig sie war, kann ich nun wohl nicht mehr herausfinden. Zwei Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Ein Podcast von SWR 3 und RBB 24 Inforadio.
Kapitel 3. Post aus der Vergangenheit.
Alle Folgen könnt ihr ab sofort in der ARD Audiothek hören oder jede Woche eine neue Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Laila Kadi ist tot. Ich kannte sie nicht, aber die Nachricht deprimiert mich in diesem Moment, als ich sie lese. Auch weil nicht mehr viele Menschen übrig sind, die Robert noch kannten. Gefühlt läuft mir allmählich die Zeit davon. Laila hat damals nach dem Mord geschockt und mitfühlend an Roberts Frau geschrieben und ihr Hilfe angeboten.
1. Juni 1979. Ich möchte gerne, dass du mir dabei hilfst, mich zu erinnern. Wenn du soweit bist, dann schreibe bitte Vorfälle, Stellungnahmen, Diskussionen, Eindrücke auf. Alles, was Robert dir gesagt haben könnte oder was du selbst erlebt hast. Und dann entscheiden wir zusammen, was wir mit den Informationen machen. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich nicht schweigen werde.
Als ich diese Zeilen von Laila nochmal lese, werde ich wütend auf mich selbst. Warum habe ich sie nicht kontaktiert? Ich hatte seit ein paar Tagen sogar ihre Nummer. Ich weiß warum. Ich habe gedacht, es ist nicht so wichtig und es ist nicht so dringend. Rückschläge gehören bei einer solchen Suche 45 Jahre später dazu. Das weiß ich, ich kenne das inzwischen, wenn eine Spur kalt wird. Wenn das, was wie ein Weg aussieht, plötzlich zur Sackgasse wird. Wenn Informanten nicht mehr sprechen wollen oder können. Es hilft nichts, man muss einfach dranbleiben. Wie immer bei Recherchen ist es das Pendeln zwischen Hoffnung und Enttäuschung, Euphorie und Frust, machen und warten. Ein ständiges Wechselbad. Ich kann nur hoffen, dass bald wieder ein Erfolgserlebnis kommt. Ich maile dem Journalisten, der mir Lailas Nummer gegeben hat und mit dem ich auch schon mal über den Podcast gesprochen habe. Er ist ein britischer Journalist, fast 90 Jahre alt, und er kannte auch Robert und hat lange Jahre aus Beirut berichtet. Traurige Nachricht, schreibe ich ihm, Laila Kadi sei wohl gestorben, mein Beileid. Nur einen Tag später schreibt er zurück und das kommt doch einigermaßen empört rüber. Keine Anrede und dann, no, my Laila is still very much alive. It appears to have been another Laila Kadi who passed away. Also, Laila sei sehr lebendig, eine andere Laila Kadi, die auch in Beirut wohnte, sei gestorben. Ja, Wahnsinn. Laila lebt. Die Nachricht katapultiert mich sofort raus aus der Enttäuschung, rein in die Hoffnung. Ich versuche, sie in Beirut zu erreichen, doch niemand nimmt ab. Geduld. Dranbleiben. In diesen Tagen im Frühjahr 2024 passiert vieles gleichzeitig. Zum Beispiel treffe ich jemanden, der mir sehr weiterhilft mit seinem professionellen Blick auf den Fall. Einen Terrorfahnder. Nennen wir ihn Carsten. Das ist nicht sein richtiger Name, er möchte nicht erkannt werden. Terror und Geheimdienste. Immer ein sensibler Bereich. Ihr erinnert euch noch an den Journalisten Oliver Schröm, oder? Er hat mir den Kontakt zu Carsten, dem Terrorfahnder, vermittelt. Wir treffen uns zu dritt im Café des Hotels Adlon, direkt am Brandenburger Tor. Das Adlon ist das Luxushotel in Berlin. Hier steigen die amerikanischen Präsidenten ab, wenn sie nach Berlin kommen. Dann sitzen dort Scharfschützen auf den Dächern. Das Adlon hat in seiner langen Geschichte auch Spione, Stars und Künstler beherbergt. Ich finde irgendwie, das ist eine stilvolle Umgebung, um einen Terrorfahnder kennenzulernen. Deswegen habe ich es vorgeschlagen. Wir sitzen neben einem Brunnen in einer Sofaecke und tauschen uns darüber aus, wie der Podcast aussehen könnte. Terror van der Karsten hat tiefe Einblicke in die Szene ab Ende der 70er. Er hat jahrzehntelang die wichtigsten internationalen Terroristen gejagt und war Teil von geheimen Antiterroroperationen. Carsten hätte Lust, als Experte dabei zu sein. Und ich finde es sehr beruhigend, dass ein Profi auf den Fall Robert blicken wird. Das beflügelt mich. Nur bei der Rechnung zucke ich leicht zusammen. Sprudel, alkoholfreies Bier und Apfelschorle für über 30 Euro? Naja, das Adlon eben. Heimat des zeitlosen Luxus, wie es auf der Internetseite des Hotels heißt. Ich treffe mich noch einmal mit Carsten. Wir einigen uns darauf, dass er auch nicht mit seiner Stimme im Podcast auftauchen wird. Wenn ihr Carsten hört, dann ist das eigentlich die Stimme eines Kollegen, der Carstens Worte nachspricht. Aber sie sind genau so gefallen. Terror van der Karsten sagt mir zu, bei der Recherche und bei der Analyse zu helfen. Und ihm fällt sofort eine Person ein, die damals mittendrin war in Beirut, die offenbar irgendwas mit meinem Onkel Robert zu tun hatte. Mit der könnte man vielleicht sprechen. Inzwischen ist es Juni 2024, 3 Wochen nach der Falschnachricht, dass Leila Kadi tot ist. Ich versuche mal wieder, sie in Beirut anzurufen. Es ist Dienstagnachmittag. Und endlich, diesmal erreiche ich jemanden.
Hallo.
Hello, my name is Killian Pfeffer. I'm calling from Germany. Am I speaking to Leila Kadi?
Yes, you are speaking. You have called me before.
Ich verabrede mich mit Leila für ein Telefonat, um über meinen Onkel zu reden. Sie wirkt zurückhaltend, aber nicht so, als ob sie keine Lust hätte zu sprechen. Wann ich mit ihr reden wolle? Naja, wann es ihr passt.
Because we have electricity problems. Now we don't have electricity.
Jetzt gibt es gerade Probleme mit dem Strom in Beirut. Ich müsste sie morgens anrufen, sagt Leila. Wir verabreden uns für Freitag, 3 Tage später. Und da ist er wieder, der Thrill, die Euphorie. Es geht doch voran. Und das nach dieser schrägen Vorgeschichte. Und dann wird das Telefonat auch noch ganz anders, als ich es erwartet habe. Es hebt mich echt aus den Schuhen. Da ist es, mein nervöses Hüsteln, das pünktlich immer dann kommt, wenn etwas wichtig wird.
Hallo.
Hello, good morning, this is Killian Pfeffer.
Yeah, good morning.
Good morning, is this a good time?
Yes.
Wir reden ein bisschen. Ich erkläre, dass ich einen Podcast über meinen Onkel Robert mache und gern mit ihr sprechen will, um die Situation von damals besser verstehen und einordnen zu können. Leila fragt, planst du auch ein Buch? Ich habe keine Ahnung, worauf sie hinaus will. Ich kenne sie ja nicht. Aber Dokumente? Das klingt erstmal gut. Und dann werde ich hellhörig. Also das, was Leila da hat, ist umfangreiches Material. Auf Deutsch, Englisch, Arabisch. Interviews, Fotos und anderes. Es wurde ihr vor langer Zeit gegeben, damit sie darauf aufpasst. Von einem gewissen Dr. Abu Haidar. Der muss wohl ein Vertrauter von Robert gewesen sein. Und es steckt in Umschlägen, die aus Deutschland kommen. Leila sagt, wenn du interessiert bist, kannst du das haben? Ich bin bereit, es dir zu geben. Natürlich bin ich interessiert, ganz egal, was es ist. Meine Gedanken überschlagen sich. Ich weiß ja, dass Robert an einem Buchprojekt gearbeitet hat. Ich weiß auch, dass das Manuskript nach seinem Tod zuerst beim Stern in Hamburg gelandet ist, aus den Unterlagen von meiner Cousine. Der Stern hat das Skript dann aber an jemanden in Beirut geschickt. Könnte es sich bei den Unterlagen, die bei Leila liegen, um das Manuskript handeln?
Now, are you interested in this material?
I absolutely am interested in this material. I mean, what a treasure. Yes.
Ob ich Interesse an dem Material habe? Ja, absolut. Aber wie komme ich daran? Leila stellt eins klar, sie wird das Material nicht per Post schicken oder irgendwas dergleichen. Sie hat nicht viel Vertrauen in die öffentlichen Institutionen des Libanon. Ich denke darüber nach, wer das Material für mich sichern könnte, denn den Schweizer Journalistenkollegen Alex Spörnli, der den Augenzeugen für den Mord auftut, kenne ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Währenddessen legt Leila nochmal einen drauf.
There are tapes
There are tapes.
Yes.
Laila sagt mir, dass bei dem Material auch Kassetten liegen. Alte Kassetten, insgesamt 9.
Oh my God, I mean, I would have to find, I think
ich stammel ein bisschen vor mich hin. Man weiß natürlich nicht, was auf den Kassetten zu hören ist. Aber vielleicht Roberts Stimme? Unglaublich. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie ich an dieses Paket rankomme. Wer sitzt in Beirut? Ich gehe im Kopf die Möglichkeiten durch. Kann ich meine ARD-Kollegen anhauen, die für den Libanon zuständig sind? Sie sind nicht in Beirut. Sie würden mir aber sicher helfen. Aber dadurch wäre das Paket noch kein Stückchen näher an mir dran. Ich rufe Terrorfahnder Carsten an. Hat er eine Idee? Er überlegt, will sich melden. Und dann schießt mir ein Name durch den Kopf. Es gibt ja die Theorie, dass Menschen, die man nur oberflächlich kennt, in gewissen Situationen extrem hilfreich sein können. The strength of weak ties heißt sie. Ich bin Mitglied in einem internationalen Journalistennetzwerk und habe darüber eine britische Journalistin namens Naomi Sherbel-Ball kennengelernt. Ich erinnere mich, dass Naomi auf Facebook gepostet hat, dass sie ab jetzt für die BBC in Beirut arbeitet. Ich hatte ihr gratuliert und sie angeschrieben, auch meinen Onkel und die Geschichte erwähnt. Ihre Antwort? If I can help at all, let me know. Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Jetzt könnte mir Naomi wirklich sehr helfen, wenn sie das Material sicherstellen würde. Ich rufe sie an und frage sie, ob sie eigentlich noch in Beirut ist. Ja, ja, sagt sie, aber nicht mehr lange. Am kommenden Donnerstag ziehe ich um nach Israel, weil die Situation allmählich zu brenzlig wird. Seit Oktober 2023 gibt es kriegerische Auseinandersetzungen in der Region. Ich erkläre Naomi die Lage. Könnte sie das Material von Laila abholen? Sure, no problem. 3 Tage später ruft sie mich per Videocall aus Lailas Wohnung an. Es ist Montagnachmittag. Laila übergibt Naomi das Material und erklärt zum Beispiel arabischsprachige Zeitungsartikel. Sorry, die Tonqualität ist nicht die beste. Zum ersten Mal sehe ich Laila Kadi, eine Frau wahrscheinlich in ihren 80ern, Brille, kurze Haare, blaues Kleid. Ein verrücktes Gefühl, nachdem ich dachte, dass sie tot sei, nachdem sie mir gerade erst gesagt hat, dass sie dieses Material hat. Sie strahlt, sie zeigt mir die Kassetten und verstaut sie in einer kleinen Tasche. Naomi nimmt alles an sich. Treasure collected, schreibt sie mir. Schatz geborgen. Wie jetzt weiter? Am Donnerstag werden ihre Möbel per Schiff nach Israel transportiert. Naomi fliegt aber erstmal nach Großbritannien, um Urlaub zu machen. Sie könne das Material von dort per Post schicken, bietet sie an. Oder es bei ihrem Vater hinterlegen, der wohne in der Nähe des Flughafens London Heathrow. Dort könne ich es ja bei Gelegenheit abholen. Bei Gelegenheit. Ich überlege. Wann genau kommt sie am Donnerstag an? 11.15 Uhr mit Middle East Airlines aus Beirut. Zufällig habe ich an dem Tag frei. Und British Airways fliegt um 7 Uhr morgens nach Heathrow. Ich schreibe Naomi. Ich komme nach London und warte auf dich am Ausgang von Terminal 3. Was sind das alles für Zufälle? Dass ich mitbekommen habe, dass Laila noch lebt. Dass ich sie eine Woche vorher erreicht habe. Dass Naomi gerade eben noch in Beirut ist, dass sie so hilfsbereit ist, dass sie im Jahr 2023 nach Beirut gezogen ist, dass wir in diesem Journalistennetzwerk sind, dass ich damals im Jahr 2008 dieses Austauschprogramm gemacht habe. Beziehungsweise, man darf nicht allzu lange über die Entscheidungen und Zufälle nachdenken, die das Leben bestimmen, sonst wird man irgendwann wahnsinnig. Es ist verlockend, das eigene Leben im Nachhinein als großen Plan darzustellen. Aber wie geplant kann das alles wirklich sein?
Ich
Ich bin am Terminal 3 in London Heathrow und warte auf Naomi Scherbel-Ball. Das ist die Person, die das Paket für mich aus Beirut dabei hat und mir das hoffentlich gleich übergeben wird.
Am Donnerstag früh fliege ich nach Heathrow und drücke mich 2,5 Stunden im Flughafen rum. Ich stehe dort, wo die ankommenden Fluggäste rauskommen. Eine große Schiebetür öffnet sich. Da kommt Naomi.
So, jetzt habe ich sie gerade gesehen. Jetzt gehe ich hin. Da steht sie mit riesigen Kofferbergen. Wow, it's unbelievable.
Naomi hat 5 Taschen und Koffer dabei.
You moved houses, right?
Yeah, because we know I've shipped everything. This is just the extra.
Das hier ist nur das Extra, sagt sie. Alles andere wird mit dem Schiff verschickt. Wir fahren mit einem Taxi zu einem Hotel direkt außerhalb des Flughafengeländes. Naomi hat das vorgeschlagen. Dort in der Hotellobby übergibt sie mir das Paket.
Okay, so now I'm here with Naomi.
Naomi hat das Paket auf 2 Koffer verteilt. Es sind insgesamt 8 dicke Aktenmappen bzw. DIN A4-Umschläge, die sie rausholt und mir überreicht. Und die kleine Tasche mit den Kassetten, die ich schon bei dem Videoanruf gesehen habe. Ich öffne einen der Umschläge.
Es ist natürlich schwierig, das jetzt direkt so zu beurteilen, was es ist. Aber es ist natürlich faszinierend, seine Handschrift hier zu sehen. Und man muss sich noch mal vorstellen, das Ganze war 4,5 Jahrzehnte lang, lag es bei dieser Freundin von Robert. Und niemand hat es angeguckt.
Naomi berichtet, dass Laila bei der Übergabe wegen der Dokumente etwas nervös gewesen sei. Das Material war damals brisant und ist es heute vielleicht auch noch.
She's now in her 80s, I think. Incredibly sharp. And,
Laila ist in ihren 80ern. Sehr scharfsinnig, berichtet Naomi. Sie lebt in einem Apartmentkomplex, hat viele Bücher und schöne Möbel. Und diese Dokumente und Fotos, die Robert gehört haben. Sie weiß nicht, warum sie das alles aufgehoben hat, aber hat sie. Naomi und ich trennen uns, sie fährt nach Hause. Ich mache mich auf den Weg zurück zum Flughafen Heathrow. In ein paar Stunden geht der Flieger nach Berlin. Es fühlt sich total unwirklich an, dieses Material jetzt in den Händen zu halten. Ich habe so lange darüber gegrübelt, was damit passiert sein könnte, wo es ist. Und was drin steht. Jetzt liegt es vor mir wie eine gigantische Flaschenpost. 1979 ins Meer geworfen, jetzt, 45 Jahre später, an Land gespült. Als ich in den Tagen und Wochen danach mit Laila telefoniere, erfahre ich sogar, Laila hat nie in die Umschläge reingesehen. Sie wusste nicht, was drin ist. Sie war mit der Person, an die der Stern das Material geschickt hatte, Dr. Abu Haidar, befreundet und hatte ihm versprochen, ich pass drauf auf. Und das hat für sie auch bedeutet, ich schau nicht rein. Erst nach meiner Kontaktaufnahme ist ihr eingefallen, dass dieses Material doch noch bei ihr in der Wohnung liegt. Für sie ist es Schicksal, dass sie es nie weggeworfen hat, sondern dass es einfach dort liegen geblieben ist, bis ich ein paar Jahrzehnte später nachgefragt habe. Was ist in diesen Mappen? Als ich wieder zu Hause bin, untersuche ich sie sofort. Mich interessiert natürlich besonders, ob ich irgendwelche Informationen finde, die mir helfen könnten, die Hintergründe zu dem Mord an Robert aufzuklären oder wenigstens besser zu verstehen. Aber jetzt kann ich es gar nicht erwarten, die Kassetten auszupacken, in den Rekorder zu schieben und Roberts Stimme zu hören. Ich nehme mir eine, auf der das Datum 4.3.1977 steht. Im Schrank habe ich noch einen alten Rekorder. Mit leicht zittrigen Fingern schiebe ich die Kassette ins Kassettendeck und drücke auf Play.
Few times to be here.
Well, then I will try to put my questions fast. Your Excellency, you have such a beautiful country over here, and yet the world doesn't seem to appreciate it. Why do you think that is so?
Das ist also mein Onkel Robert. Ich hätte nicht damit gerechnet, ihn mal zu hören. Sein Englisch klingt so, als wäre er Muttersprachler. Und die Stimme ist leicht brüchig. Genauso, wie mir manche seiner Kollegen das beschrieben haben. Nicht nur zu lesen, wie er schreibt, auch zu hören, wie er spricht, das flasht mich schon ziemlich. Ich schaue ganz oberflächlich alle 8 Mappen durch. 6 sind voll mit Archivmaterial auf Arabisch, Englisch, Französisch und Deutsch. 2 scheinen mir auf den ersten Blick besonders interessant. In einer befindet sich das, was am ehesten einem Skript nahe kommt. Es sind ausformulierte Unterkapitel auf Englisch. Und außerdem jede Menge Briefe, Arbeitspläne und unterschiedliche Dokumente. Und viele Blätter mit Notizen von Robert. Ich erkenne seine Handschrift. Es ist sein gesammeltes Material. Kann mir das alles helfen, den Mörder zu finden? Ich gehe noch der Carlos-Theorie nach, also ob der Top-Terrorist aus Venezuela der Mörder sein könnte. Robert wollte ja mit ihm unbedingt ein Interview führen, das er auch an die BBC verkaufen wollte. Um Carlos sollte es auch in dem Buchprojekt gehen. Und hier ist es, wonach ich gesucht habe. Eine Art detailliertes Inhaltsverzeichnis. 3,5 Seiten. Überschrift: Carlos. Über den Anfang muss ich lachen. Robert hat geplant, seinem Buch dieses Carlos-Zitat voranzustellen.
Ich liebe das Leben. Ich liebe die Frauen. Ich liebe Whisky. Ich liebe das Kartenspiel. Aber für die Revolution werde ich alles aufgeben.
In dem Buch soll es um Top-Terrorist Carlos' Jugend gehen, sein Leben in London, wie er wahrscheinlich vom russischen Geheimdienst KGB rekrutiert wurde und wie er zur Palästinenserorganisation PFLP, der Volksfront zur Befreiung Palästinas, kam. Und warum man eigentlich so lange nichts mehr von ihm gehört hat. Ein zusätzliches Fernsehinterview in der BBC mit Carlos soll nicht nur weltweit für Aufmerksamkeit sorgen und Robert Geld bringen, sondern auch das Buch nochmal interessanter machen. Und dafür sorgen, dass Robert mit dem Buch auf dem letzten Stand ist. Die naheliegendste Frage ist, was sagt Carlos dazu? Ich telefoniere mit seinem Anwalt und frage ihn, ob er Carlos fragen könnte, welche Erinnerungen er an Robert und die Interviewanfrage über Bassam Abu Sharif hat, ob da Geld geflossen sei, ob er von Roberts Tod wisse und so weiter. Im Januar 2025 bekomme ich eine Mail mit Carlos' Antwort. Aber mal ehrlich, für meine ganzen Fragen fällt die dann doch ganz schön kurz aus. Er hätte nie von einem solchen Interviewangebot gehört und auch den Namen Robert Pfeffer nicht. Das kann ich allerdings nicht glauben. Wahrscheinlich hat er es einfach vergessen. Ich rufe Terrorfahnder Carsten an und berichte ihm, dass das Material aus Beirut bei mir liegt. Ich merke, wie sein Jagdinstinkt geweckt wird. Er möchte schnell einen Termin verabreden. Ein paar Tage später treffen wir uns für einige Stunden und er fängt sofort an zu lesen. Ich beobachte ihn heimlich und sehe, wie tief er eintaucht. Seite um Seite liest, alles sorgfältig mit seinem Blick scannt. Und kurz bevor wir uns trennen, sagt er:
Dieses Buch von Ihrem Onkel wäre wegweisend gewesen.
An seiner Reaktion merke ich, dieses Material könnte mich der Antwort näher bringen. Der Antwort auf die Frage, wer meinen Onkel umgebracht hat. Terrorfahnder Carsten will aber nochmal kommen, dann für einen ganzen Tag, an dem er das komplette Material analysieren will. Das passiert ein paar Wochen später. Dann ist es Zeit auszuwerten. Ich brenne darauf, seine Analyse zu hören. Könnte der Top-Terrorist Carlos, den Robert so gern interviewen wollte, etwas mit seinem Tod zu tun gehabt haben?
Was haben wir denn, was für ihn spricht? Wir haben ein Interview, das nie stattgefunden hat. Also insofern ist das eher ein negativer Punkt. Geld haben wir, was nie geflossen ist, was vielleicht zugesagt wurde, aber nie gekommen ist.
Magdalena Kopp, Carlos' langjährige Lebensgefährtin, hat nie erwähnt, dass Carlos etwas gegen Robert hatte, sagt Terrorfahnder Carsten. Und sie hat umfassend bei den Behörden ausgepackt. In ihrem Buch »Die Terrorjahre« hat sie die Szene beschrieben, wie sie Terrorpressesprecher Bassam Abu Sharif in einem Berliner Hotel ausrichten musste, dass Carlos Bassam nicht sehen wollte. Und dass er auch kein Interesse an einem Interview mit Robert hatte. Ein weiteres Argument für den Terrorfahnder, dass Carlos es nicht war, ist das hier.
Es gab einen Verwalter in der Carlos-Gruppe und das war der Steve. Er ist nach wie vor im Gefängnis seit 1995.
Steve ist ein Deckname. Sein richtiger Name ist Johannes Weinrich. Er war die rechte Hand von Top-Terrorist Carlos, verantwortlich für viele Anschläge und Tote. Manche Medien haben ihn auch den Buchhalter des Todes genannt.
Der hat alles akribisch aufgeschrieben, wie ein Accountant. Der hat aufgeschrieben, welcher Anschlag war unter wessen Beteiligung. Natürlich mit Decknamen und auch zum Teil, was es gekostet hat. Und diese Unterlagen sind akribisch von zig Stellen ausgewertet worden. Und da ist nicht an einer Stelle irgendwie erwähnt, dass da mal ein deutscher Journalist in Beirut irgendeine Rolle gespielt hat.
Ich habe Johannes Weinrich einen Brief ins Gefängnis geschrieben und ihn gefragt, ob er mit mir sprechen würde. Aber ich habe nie eine Antwort bekommen. Er hat schon vor langer Zeit beschlossen, wie ich herausgefunden habe, dass er mit niemandem über die Zeit an Carlos' Seite reden will.
Und last but not least sind diese Unterlagen, die der Steve da aufgeschrieben hat, die sind alle von der Stasi beschlagnahmt worden und fotografiert. Und auch in diesen Unterlagen ist an keiner Stelle auch nur am Rande erwähnt, dass irgendwas mit einem deutschen Journalisten in Beirut passiert ist im Mai 1979. Und deswegen kann ich an der Stelle mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, der nicht.
Top-Terrorist Carlos hat also Robert nicht ermordet. Höchstwahrscheinlich jedenfalls, sagt der Terrorfahnder. Und auch nicht den Auftrag erteilt. In den Unterlagen aus Beirut, die mir Laila Kadi hat zukommen lassen, hat er keinen Hinweis darauf gefunden. Ich bin kurz enttäuscht, dass Terrorfahnder Carsten die Spekulationen über eine Beteiligung von Carlos an Roberts Tod so klar beendet. Aber andererseits denke ich mir, gut, dass dieses jahrzehntelange Geraune damit endlich beendet ist. Ich schaue mir die zweite interessant wirkende Mappe genauer an. Es sind viele Seiten dünnes gelbes Papier. Oben links ein Logo der Zeitschrift Stern. Darauf sind mit Schreibmaschine abgetippte Interviews. Insgesamt sind das bestimmt 120 bis 130 Seiten. Viele Namen der Interviewten sagen mir auf den ersten Blick nichts. Und manche sind auch geschwärzt. Einige aber kenne ich. Zum Beispiel Abu Iyad. Das ist der Geheimdienstchef der Fatah, die lange Jahre eine besonders wichtige Palästinenserorganisation ist. Abu Iyad ist auch der Kopf der Terrorgruppe Schwarzer September, die das Attentat auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Spielen von München 1972 durchgeführt hat. Dabei wurden 11 israelische Sportler getötet. In diesem Interview fragt Robert Abu Iyad detailliert über das Verhältnis zu Terrorchef Wadi Haddad aus. Zum Beispiel, ob die beiden mal zusammen Terroraktionen geplant haben. Nein, nein, sagt Abu Iyad, nie. Das ist ein ziemlich spannendes Interview. Darauf macht mich auch Terrorfahnder Carsten aufmerksam. Es ist kein Hintergrundgespräch. Das stellt Geheimdienstchef Abu Iyad gleich am Anfang klar. Alles könne zitiert werden mit Verweis auf ihn, denn er sage nichts als die Wahrheit. Aber dieses Interview wurde nie veröffentlicht. Ganz am Ende bittet Robert Abu Iyad, ob er vielleicht noch etwas Komisches über Terrorchef Wadi Haddad erzählen könne, Any Funny Incident or Episode, um sein Buch lebendiger zu machen. Und jetzt wird es ziemlich schrecklich, finde ich. Denn Abu Iyad erzählt, wie wahnsinnig gern Wadi Haddad wissen will, wie die Geiselnahme von München 1972 geplant wurde.
Wadi saß auf dem Boden und ich in einem Sessel und berichtete. Als ich ihm von den Details erzählte, wurde er immer faszinierter. Er war so hingerissen, dass er unbewusst immer näher an meinen Stuhl heranrutschte. Er war so darauf konzentriert, was ich erzählte, dass er gar nicht merkte, dass er meinen Stuhl erreichte, wie ein kleines Kind. Und bevor ich es realisierte, fasste er mit seiner Hand vor lauter Entzücken mein Knie. Zuerst wusste ich gar nicht, was ich davon halten sollte, aber dann merkte ich, es war reine Faszination.
So sprechen Terroristen über ihre Taten? Und das findet Abu Iyad komisch? Naja, wahrscheinlich ist es schon so, dass diese Geschichte das Buch über Terrorchef Wadi Haddad lebendiger machen würde. Es unterstreicht aber auch nochmal den Wahnsinn, finde ich. Und auch, wie nah Robert an diesem Wahnsinn und den Wahnsinnigen dran war. Wie das Buch aussehen soll, kann man in der ersten Mappe schon erkennen. Ich finde zum Beispiel diese Passage.
Wadi Haddad, das Gehirn, der Intrigant, der Erpresser. Der Terrorist und Architekt von Arab Power starb am 28. März 1978. Seine einzigen Habseligkeiten waren die Kleider, die er am Körper trug, und ein Sack voller Papiere. Er hat Geschichte geschrieben. Und die Geschichte wird erst noch geschrieben werden. Mit Hilfe eines Sacks voller Papiere, die seine Pläne offenbaren.
Und das sollen die Protagonisten des Buches sein. Terrorchef Wadi Haddad und Top-Terrorist Carlos. Es soll um Flugzeugentführungen, Geiselnahmen, Anschläge, Terrorcamps und Verräter gehen. Mit anderen Worten, Robert will nichts Geringeres als ein umfassendes Buch über den Terror der 70er schreiben. Mit Insiderwissen von vielen palästinensischen Widerstandskämpfern bzw. Terroristen. Ich finde, es klingt zugleich spannend und gefährlich. Robert ist nah dran an international operierenden Terroristen. Er interviewt sie, entlockt ihnen Geheimnisse und kennt ihre Aufenthaltsorte. Er verfügt über Informationen, die andere gern hätten. Das macht ihn sehr interessant für Geheimdienste. Und tatsächlich gibt es Gerüchte, dass Robert für einen Geheimdienst oder sogar mehrere gearbeitet haben soll. Ein Stern-Kollege erzählt.
Ja, ich habe dann natürlich, war dann wenig später mal wieder in Beirut, dann habe ich natürlich unter meinen Kontakten bei den Palästinensern mich umgehört. Und da kam dann irgendwie knallhart, dass Robert für den BND gearbeitet habe.
Kann das wirklich sein? Folge 4. Kanntet ihr Robert Pfeffer? Habt ihr Anmerkungen, Lob oder Kritik? Ich freue mich über jedes Feedback. Schickt mir eine Mail an robertpfefferpodcast@swr3.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt diesem Kanal. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und sonst wöchentlich jeweils eine Folge überall dort, wo es Podcasts gibt. Der Konflikt im Nahen Osten ist auch heute noch aktuell. Am 7. Oktober 2023 greifen Terroristen der Hamas Israel an. Seitdem ist Krieg in Israel und im Gazastreifen. Was ist damals genau passiert und warum kommt diese Region seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe? Der Podcast Lost in Nahost ordnet für euch das, was passiert ist, in 8 Folgen ein und analysiert die Hintergründe. Host Ann-Kathrin Wetter trifft Menschen aus Israel und dem Gazastreifen. Sie erzählen, wie es ihnen seit Kriegsbeginn geht und wie ihre Leben seit Jahrzehnten durch den Konflikt geprägt werden. Lost in Nahost, die Story, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts hört.